warum eigentlich christliche Mission? Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum verkündigen wir denn Jesus, auch gerade in solchen Ländern, wo das für Christen oft mit Schwierigkeiten verbunden ist und wo auch christliche Missionsarbeit nicht so ohne weiteres möglich ist? Jesus hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Echtes, wahres Leben. Darum verkündigen wir die gute Nachricht von Jesus, weil wir Menschen zu einem erfüllten Leben einladen. Erfülltes Leben, das ist mehr als dass Menschen nur im Kopf wissen, es gibt einen Weg zum Himmel, sondern das hat auch etwas mit unserem Leben hier auf dieser Erde zu tun. Mit einem erfüllten Leben, mit einem Leben in geordneten Beziehungen, mit einem Leben, das heilvoll ist. Und darum ist Mission immer ganzheitlich, wie wir heute Morgen noch sehen wollen. Es geht also um das Thema Mission. Nun, das Thema Mission hat ja heute Konjunktur. Man staunt darüber, wer alles mit dem Thema Mission unterwegs ist. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hatte eine Mission, die Mission, Fußball-Europameister zu werden. Leider hat es mit dieser Mission dann am Ende doch nicht so geklappt. Aber auch die Modewelt, Fashion, ist unterwegs mit Vision. Wer hätte das gedacht? Fashion, Modewelt und Vision, das bringen wir nicht gleich so zusammen. Und auch im Kino löst ein Mission Impossible den nächsten Film mit irgendeinem reißenden Titel zum Thema Mission ab. Das Wort Mission soll Leidenschaft wecken. Man hat ein gemeinsames Ziel, auf das man hin unterwegs ist. Und das Thema ruft positive Assoziationen, positive Erinnerungen, positive Gedanken hervor. Nur die christliche Mission kämpft um ihr Image. Sofort denke dabei viel an Kreuzzüge, obwohl die ja nun wirklich 800 Jahre her sind und ich mich oft wundere, warum man immer gleich wieder anfängt mit Ereignissen, die nun wirklich lange zurückliegen. Man denkt auch sofort an Zwangsbekehrungen und ähnliche Fehlentwicklungen, die es leider auch gegeben hat. Gott sei es geklagt. Und so überfällt auch viele Christen sehr schnell Unbehagen bei dem Wort Mission. Und ich erinnere mich an viele Gespräche, wo Leute sagen, ja, Allianzmission, wäre es nicht besser, den Namen zu ändern? Und sollte man dann nicht lieber vielleicht einen ganz anderen Namen wählen, wo das Wort Mission vielleicht gar nicht mehr drin vorkommt? Was ist dran an dem Thema Mission? Diese Frage wollen wir uns heute Morgen stellen. Worum geht es dabei eigentlich? Warum reden wir immer noch so bewusst von Mission? Nun, Mission kommt ja zunächst mal von dem lateinischen Wort Missio. Und Missio heißt schlicht und einfach zu Deutsch Sendung. Da lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 3, Gott sandte seinen Sohn. Da haben wir das Wort Sendung, im Grunde das Wort Mission. Gott selber also ist der Erfinder der Mission. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen Sohn sandte. Er liebt Mission und sein Sohn wurde der erste Missionar. Haben wir darüber schon einmal nachgedacht? Warum christliche Mission so wichtig ist, das ist heute Morgen unser Thema und ich will eine dreifache Antwort geben. Erstens, weil gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel verfehlt. Jedes Jahr spenden Menschen in Deutschland ungefähr 1 bis 2 Milliarden Euro für Hilfe im Ausland. Jedes Jahr fließen 40 Milliarden Euro Entwicklungshilfe von den reichen Staaten allein in den Kontinent Afrika, 40 Milliarden. Wenn wir uns einmal vorstellen, dass jedes Land in Afrika gleich viel bekäme, dann würde das bedeuten, dass jedes Land in Afrika ungefähr 1 Milliarde Euro Entwicklungshilfe pro Jahr bekommt. In einem Land, in Ländern, in denen oft eine ganze Familie von 1 Euro am Tag leben muss. Können wir uns vorstellen, was das dann für eine ungeheure Summe ist? Doch warum verfehlt viel gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel? Und was ist eigentlich nötig, damit Hilfe wirklich ankommt, damit wirklich Leben verändert werden und das Leben von menschlichen Gemeinschaften verändert werden durch die Hilfe, die wir geben? Vergleichen wir es mit einem Bild. Das Bild eines Baumes steht hier für das Leben eines Menschen oder einer menschlichen Gemeinschaft. Ein Baum besteht bekanntlich aus der Wurzel, dem Stamm und der Krone. Schauen wir uns zunächst die Wurzel an. Worum geht es bei der Wurzel, bei dem, was sozusagen unsichtbar zugrunde liegt? Hier geht es vor allem um das Gottesbild, um die Frage, an welchen Gott glaube ich und wer ist der, der Macht über mein Leben hat? Wer ist Gott? Ist es der lebendige Gott, der mich geschaffen hat und der mich liebt und der einen guten Plan hat für mein Leben? Oder sind es die bösen Geister, die Macht über mich haben und vor denen sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt sich auch heute noch fürchten? Oder ist Gott vielleicht ein ferner Gott, der irgendwann mal in grauer Vorzeit eine Welt erschaffen hat, die man sowieso nicht verstehen kann und wo man sich mehr oder weniger willenlos in sein Schicksal fügt, weil man ja doch nichts ändern kann? Oder gibt es vielleicht am Ende überhaupt keinen Gott? Oder ist es vielleicht das ewige Rad der Wiedergeburten, das über mich bestimmt? Wir denken vielleicht manchmal, naja gut, das sind doch Fragen für Philosophen und für Leute, die sich damit speziell beschäftigen. Aber wir merken, diese Fragen sind viel wichtiger, als uns oftmals bewusst ist. Es sind letztlich Fragen, die bestimmen über unser Leben. Denn die Wurzel bestimmt letztlich auch über den Stamm und über die Krone, bestimmt über das ganze Leben eines Menschen und letztlich auch einer menschlichen Gemeinschaft. Schauen wir auf den Stamm. Hier geht es um die Werte. Werte haben zum Beispiel Auswirkungen auf das Rechtssystem eines Volkes. Steht Gerechtigkeit und Gleichbehandlung vor dem Gesetz an oberster Stelle? Oder Rache und die Wahrung von Privilegien? In vielen Ländern ist das ein Problem. In Afrika zum Beispiel geht man oft gar nicht erst zur Polizei, weil man ohnehin erstens mal nicht glaubt, dass man Recht bekommt und zum anderen, weil die Korruption ja doch alles beherrscht und nur der Hilfe bekommt, der dann gleich mal was über den Tisch schiebt. Und im Übrigen, im Grunde will man ja gar nicht Recht, sondern man will Sühne und Wiedergutmachung. Ein ganz anderes Denken, was hier dahinter steht. Wenn jemand in Afrika einen Verkehrsunfall begeht, dann ist es im Grunde nicht wichtig, ob er schuld ist, in unserem Sinne, sondern wichtig ist, ob er einen angemessenen Schadenersatz leistet. Und den muss er leisten, wenn er der Fahrer dieses Fahrzeuges war, durch das ein anderer Mensch zu Tode gekommen ist. Ob schuld oder nicht, das ist eine völlig andere Frage. Merken wir, ein völlig anderes Denken, völlig andere Werte, die hier zugrunde liegen. Werte bestimmen auch über das Bildungssystem. In Afrika sind es zum Beispiel oftmals Häuptlinge und Dorfälteste, die oft gar nicht wollen, dass die Kinder zur Schule gehen. Warum? Es könnte ja sein, dass die Kinder vielleicht am Ende schlauer sind als die Alten. Und das wäre ja dann wirklich eine Demütigung und das wäre ja wirklich peinlich für die Alten und für die, die doch eigentlich das Sagen haben. Rechtssystem, Religion, Ehe, Familie, all das gehört zum Stamm. Und die Wurzel entscheidet, was zum Stamm gehört. Schauen wir uns auch die Krone an. Die Krone, dabei geht es um Praktiken, um das praktische Leben. Hier geht es um Errungenschaften wie Musik, Theater, Kunst, Medizin, Landwirtschaft, Industrie, Handel. All diese Dinge, die menschliches Leben und das Leben einer menschlichen Gemeinschaft ausmachen. Aber auch negative Dinge wie Armut, Korruption, Krankheit, Elend. Es ist Folge von dem, was zugrunde liegt. Wo setzt Hilfe meistens an, die wir leisten? Da oben bei der Krone, und zwar in der Form, dass wir Geld geben. Wir geben Geld, Geld, Geld und meinen, damit könnte man doch die Probleme lösen. Doch was passiert, wenn Hilfe nur die Krone verändert? Wenn wir Geld bringen, Hightech-Geräte, Fahrzeuge, Gebäude mit moderner Technik und vieles andere. Wir fördern Korruption. Wenn ein Land pro Jahr 1 Milliarde Euro Entwicklungshilfe bekommt, wo landet ein großer Teil dieses Geldes? Es landet in den Taschen einer kleinen Minderheit. Warum ist das so? Wenn in einem solchen Land jemand Macht hat, zum Beispiel als Politiker, und wenn er Zugang hat zu Geld, dann ist es bitteschön seine Pflicht, dass er für seine Familie sorgt und für seine Verwandtschaft und für seine Cousins und wer noch alles dazugehört. Er wäre ein schlechter Mensch, wenn er das nicht tun würde. Das ist etwas, was ein völlig anderes Denken andeutet. Ein Denken, das wir hier im Westen niemals verstehen. Korruption und Vetternwirtschaft ist so tief in der Kultur vieler Länder verwurzelt, weil ein völlig anderes System dahinter steht, dass wir das wahrscheinlich nicht verstehen und mit unserem völlig anderen Ansatz einfach nicht damit klarkommen. Wir schaffen Korruption, wir fördern Korruption und wir schaffen Abhängigkeit. Abhängigkeit von den Geldgebern und von ungesunden Strukturen. Denn sobald das Geld weggenommen wird, ist alles wieder beim Alten. Eine deutsche Großstadt ist Partnerstadt von Mwanza am Viktoriasee. Ich bin viele Male dort gewesen, in Tansania, in Mwanza, eine Stadt von fast 1 Million Einwohnern. Und der Bürgermeister dieser deutschen Großstadt besuchte die Partnerstadt Mwanza. Er kam mit einem großen Gefolge von Stadträten und allen möglichen Leuten. Und als sie in der Stadt unterwegs waren, sahen sie natürlich auch überall den Müll und den Dreck und wie es halt eben dann leider auch in einer solchen Stadt in Afrika aussieht. Und dann hatte er eine geniale Idee. Die Stadt war gerade dabei, ihre alten, schon etwas älteren Müllfahrzeuge durch eine ganz neue Generation von allerneuesten LKWs zu ersetzen. Und sie dachten, es ist doch eine gute Idee, wenn wir an unserer Partnerstadt unsere alten Müllfahrzeuge, unsere alten Müll-LKWs verschenken. Gesagt, getan, die ersten Müll-LKWs kamen dort an und stolz fuhren die afrikanischen Mitarbeiter der Stadt durch die Stadt und zeigten ihre neuen LKW. Nun, das erste Problem ist natürlich, dass es dort auch keine Mülleimer gibt und man erstmal gar nicht weiß, wie man den Müll da überhaupt auf diese Fahrzeuge drauf bekommen soll. Und dann, das erste Fahrzeug hatte eine Panne, Ersatzteile waren nicht vorhanden, sind auch nur erst nach Wochen zu bekommen und dann noch sehr, sehr teuer. Dann steht also der LKW irgendwo in der Ecke und dort steht er noch nach Wochen, dort steht er noch nach Monaten und rostet vor sich hin. Und außerdem, was will man überhaupt mit einem solchen Fahrzeug? So richtig gebrauchen kann man das sowieso nicht. Und vermutlich rosten diese Fahrzeuge noch heute irgendwo vor sich hin, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, denn längst haben dann irgendwelche Leute sich das geholt, was für sie davon brauchbar war, was man wieder irgendwo verkaufen konnte. So läuft das leider, muss man sagen. Wir merken, Geld löst keine Probleme. Es gibt heute gebildete afrikanische Ökonomen wie den Kenianer James Shikwati, die allen Ernstes sagen, man sollte alle staatliche Entwicklungshilfe einstellen, weil sie im Grunde mehr schadet, als sie nützt. Nun sagen wieder andere, ja, aber so radikal kann man das ja doch nicht sehen und es hat ja nun doch auch sein Gutes und ich stimme dem zu. Natürlich ist durch Entwicklungshilfe auch vieles Gute entwickelt worden. Es ist nicht alles schlecht. Ich wollte nur die Probleme verdeutlichen. Aber es gibt gerade von afrikanischer Seite solche Stimmen, weil eben Korruption und Vetternwirtschaft und all diese negativen Dinge mehr gefördert werden, als dem ein Nutzen oftmals gegenübersteht. Viel gute Hilfe verfehlt zu einem großen Teil ihr Ziel. Und das ist dann so wie mit dem nickenden Neger, dem man das Geld in den Kasten wirft und der gefälligst nicken soll über das gute Geld, was man ihm doch dort zu Füßen legt. Und da fällt der Vorwurf auf die Kritiker zurück, die gerade den christlichen Kirchen und der christlichen Mission oft den Vorwurf gemacht haben, dass sie auf diese Weise Mission betreiben. Es ist das, was passiert, wenn man mit viel Geld meint, Probleme lösen zu können. Geld allein hilft nicht, weil es das Grundproblem nicht löst. Warum christliche Mission so wichtig ist, unser Thema von heute Morgen, weil viel gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel verfehlt. Zweitens, weil echte Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Leben im Überfluss hat Jesus versprochen. Doch echte Hilfe muss da ansetzen, wo sich alles entscheidet, nämlich bei der Wurzel. Denn die Wurzel bestimmt über den ganzen Baum. Und wir haben schon gehört, die Wurzel, das ist letztlich die Frage nach Gott. Da ist das Zentrum unseres Lebens. Da entscheidet sich, wer Macht über mich hat. Ist es Gott oder sind es die Götzen? Und wer ist Gott wirklich? Was hat er mir zu sagen und wie kann man ihn finden? Ein Beispiel. Die Kaingang-Indianer in Brasilien waren einst ein großer Indianerstamm im heutigen Brasilien. Als die weißen Siedler kamen, wurde ihnen das Land weggenommen. Stattdessen brachte man ihnen Alkohol und Drogen und Schießpulver und viele, viele andere Dinge aus unserer westlichen Zivilisation. Und mehr noch, die Frauen und Kinder wurden als Sklaven verkauft und als Sklaven missbraucht. Man sagte zu ihnen, ach, wisst ihr, ihr seid ja gar keine richtigen Menschen. Ihr seid ja Tiere, ihr habt ja nicht mal eine richtige Sprache. Was ist das denn für eine Sprache, die ihr da sprecht? Das sind ja Laute, wie sie sonst Tiere von sich geben. Ach, ihr seid ja gar keine richtigen Menschen, ihr seid ja höchstens Menschen zweiter Klasse, Untermenschen seid ihr. Und dieser Volksstamm schrumpfte von Jahr zu Jahr, bis nur gerade noch ein kleiner Rest von wenigen Tausend übrig geblieben war. Dieser Stamm stand kurz vor der Ausrottung. Doch dann begann die Missionsarbeit unter den Keingang getragen von Wycliffe-Mission und Allianz-Mission gemeinsam. Ich finde es so schön, dass wir hier in der Gemeinde auch als Wycliffe und als Allianz-Mission zusammen sind. Keingang Diana ist eine gemeinsame Arbeit gewesen von Wycliffe und Allianz-Mission. Unter der Leitung von Dr. Ursula Wiesemann, sie ist ja, wie vielleicht manche noch wissen, die Tochter des ehemaligen Lehrers an unserem theologischen Seminar in Ebersbach, Heinrich Wiesemann, eine hoch angesehene Sprachwissenschaftlerin. Dr. Ursula Wiesemann ging vor vielen Jahren nach Brasilien und ging zu diesen Keingang-Indianern. Sie lernte die Sprache der Indianer und sie benutzte dazu die Geschichten der Bibel. Die Geschichten der Bibel sind wunderbar und es ist erstaunlich, wie Menschen in allen Völkern und Kulturen ganz natürlich irgendwie korrespondieren und reagieren auf die einfachen, grundlegenden biblischen Geschichten. Und so brachte sie ihnen die gute Nachricht. Sie sagte zu ihnen: Wisst ihr eigentlich, dass Gott euch lieb hat? Ihr seid Menschen mit der gleichen Würde wie die Weisen. Und er hat euch so sehr lieb, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, dass er Jesus geschickt hat, um euch wahres, erfülltes Leben zu geben. Vertraut ihm und orientiert euch an seinem Vorbild, glaubt an ihn. Und sie übersetzte die Bibel in die Sprache der Keingang-Indianer. Sie lernte diese Sprache, erforschte sie und lehrte die Keingang, ihre eigene Sprache zu lesen und zu schreiben. Und es war ein Fest, als dann die ersten Teile der Bibel in der Keingang-Sprache vorlagen. Unsere Wycliffe-Missionare, die wissen, wie das gefeiert wird. Und das war ein ganz großes Ereignis für dieses ganze Volk. Zum ersten Mal ein schriftliches Zeugnis in ihrer eigenen Sprache. Und diese Keingang sagten: Seht her, wir sind keine Tiere. Seht her, wir haben eine eigene Sprache, wir haben sogar eine eigene Grammatik. Man kann unsere Sprache erforschen, man kann die Grammatik erforschen. Wir sind ein Volk, wir sind genauso Menschen wie ihr als Weise. Und sie fingen an, ihre eigenen Geschichten aufzuschreiben und sie lasen die Geschichten der Bibel und sie bekamen ein völlig neues Selbstwertgefühl. Gott tut wunderbare Dinge im Leben eines Menschen, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt. Gott macht aus Menschen, die verloren sind, solche Menschen, die ihre wahre Identität als Kinder Gottes erkannt haben. Es beantwortet die Frage: Wer bin ich eigentlich? Gott macht aus verlorenen Menschen solche, die ihre wahre Bestimmung erkannt haben und sich als von Gott geliebte, begabte und gesandte Menschen verstehen. Beantworte die Frage: Wozu lebe ich eigentlich? Grundlegende Fragen, auf die jeder Mensch eine Antwort braucht. Gott macht aus verlorenen Menschen solche Menschen, die in versöhnten, gerechten und friedvollen Beziehungen leben. Beantworte die Frage: Wie kann man ein erfülltes Leben bekommen? Ohne Mission gäbe es den Stamm der Keingang-Indianer heute wahrscheinlich nicht mehr. Doch heute ist dieser Stamm wieder auf stolze 60.000 Menschen angewachsen. Erscheint uns vielleicht nicht viel, ist aber doch eine erstaunlich große Zahl angesichts vieler, vieler Stämme, die es natürlich gibt. Und die Keingang haben wieder Hoffnung und Zukunft für ihr Leben gefunden. Warum? Weil sie den lebendigen Gott kennengelernt haben. Weil sie die Geschichten der Bibel von Jesus gehört haben, den Gott auf diese Erde geschickt hat. Weil sie ein neues Weltbild bekommen haben, ein völlig neues Verständnis von Gott und von den Mächten, die über ihr Leben bestimmen. Weil sie ein neues Selbstwertgefühl bekommen haben. Ich bin von Gott geschaffen. Ich bin von Gott geliebt. Ja, durch den Glauben bin ich Kind Gottes geworden. Weil sie erkannt haben, dass nicht Menschen, nicht fremde Götter oder Alkohol die letzte Macht über sie haben, sondern der lebendige Gott. Die Geschichte der Kaingang-Indianer zeigt, warum christliche Mission so wichtig ist. Weil sie das Problem an der Wurzel anpackt. Die Kaingang haben die gute Nachricht gehört für ihr Leben. Sie haben das gehört, was ihnen keiner zuvor gesagt hat und was ihnen niemand sonst sagen konnte, außer dass Gott es durch seine Botschafter, durch seine Missionare, durch seine Zeugen ihnen weitersagt. Es hätte eben nicht genügt, so wie Anthropologen, den Stamm nur zu erforschen. Das hätte an ihrer traurigen Situation nichts verändert. Es hätte auch nicht genügt und wäre wahrscheinlich auch überhaupt nicht möglich gewesen, die sogenannte moderne Zivilisation von ihnen fernzuhalten. Das ist ja das, was viele heute meinen. Ja, man sollte diese Stämme einfach in Ruhe lassen und man sollte ihnen gar nicht die moderne Zivilisation bringen. Aber was ist die Wahrheit? Die sogenannte moderne Zivilisation ist längst dort, bevor die ersten Missionare überhaupt nur hinkommen. Ich bin viele Male in Afrika gewesen und habe gestaunt, dass ich im hintersten Busch die großen roten LKWs von Coca-Cola gesehen habe. Coca-Cola ist schon längst da, bevor christliche Mission da irgendwo hinkommt. Zumindest ist das die Situation, wie wir sie heute finden. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, diese sogenannte moderne Zivilisation von ihnen fernzuhalten. Und es hätte auch nicht genügt, ihnen Geld zu geben. Nein, was sie brauchten, war eine Wurzelbehandlung, ein neues Weltbild, ein neues Bild von sich selbst. Nur Jesus konnte ihnen ein solches neues Leben schenken. Darum ist christliche Mission so wichtig, weil echte Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Und noch ein dritter Punkt dazu. Wenn Jesus Herzen verändert, verändert sich auch das Leben. Nicht umgekehrt. Denn man kann bekanntlich nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Nur wo Herzen verändert werden durch den Heiligen Geist, verändert sich auch das Leben. Darum gehören Wort und Tat immer zusammen, so wie es diese Grafik zeigt. Die gute Nachricht, die Verkündigung der guten Nachricht und die praktische Hilfe, die soziale, diakonische, gesellschaftsverändernde Hilfe, die wir den Menschen gleichzeitig geben. Das nennen wir ganzheitliche Mission. Und das ist auch uns in der Allianzmission für unsere Arbeit sehr wichtig, dass unsere Hilfe ganzheitlich geschieht, orientiert an dem Beispiel von Jesus. Jesus hat die gute Nachricht, das Evangelium verkündigt und hat gleichzeitig Kranke geheilt und hat sich um die gekümmert, die von der Gesellschaft verachtet und ausgestoßen waren, die Aussätzigen, die Zöllner. Er hat immer beides im Blick gehabt, die Not, die physische, materielle Not der Menschen und die geistliche Not. Es war oft ein großer Fehler in der christlichen Mission, dass man Menschen nur christianisiert hat. Man brachte den Menschen die sogenannte christliche Kultur oder das, was man dafür hielt. Die Kultur des christlichen Abendlandes, das Christentum. Was war das Ergebnis? Die Eingeborenen sangen die alten christlichen Choräle mit Orgelbegleitung. Und das hört sich dann wirklich ein bisschen kurios an, so eine alte deutsche Orgel mitten im Busch. Das passt einfach überhaupt nicht in die Lebenssituation und Kultur eines solchen Volkes. Und die Eingeborenen zogen westliche Kleidung an und meinten, wenn sie westliche Kleider anziehen, dann hätten sie auch letztlich Anteil an dem Leben, an dem guten Leben der Menschen aus dem Westen. Und sie wurden christlich getauft und sie lernten, Geld für das Wichtigste im Leben anzusehen. Das war Christianisierung. ein falscher Weg, wie wir alle wissen. Denn unter der Oberfläche lebten und leben die alten heidnischen Denkweisen weiter. Es ist ja nur das Äußere verändert. Beispiel dafür ist das Land Philippinen, das zu über 90% christlich-katholisch ist, aber es ist eben nur eine äußere Form. Die Herzen sind unverändert geblieben und man kann sich nur wundern, was es an heidnischen Praktiken und an Fehlverständnissen des christlichen Glaubens gerade auch in einem solchen Volk, in einer solchen Volksgemeinschaft gibt. Es gibt eben einen großen Unterschied zwischen Christianisierung und christlicher Mission im biblischen Sinne. Christianisierung fängt oben an, bei der Krone, bei der Kultur. Man meint, wenn man da Dinge verändert, dann hat man es geschafft. Der völlig falsche Ansatz, wie wir deutlich gesehen haben. Christliche Mission dagegen fängt unten an, bei der Wurzel. Christliche Mission bringt den Menschen ganzheitlich die gute Nachricht von Jesus. Christliche Mission zielt auf Herzensveränderung, zielt auf Bekehrung, auf einen Sinneswandel, auf eine Abkehr von den falschen Mächten und eine Hinwendung zu den wahren Mächten, zu dem lebendigen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn das Evangelium die Wurzel verändert, dann verändert sich auch der Stamm und auch die Krone und auch die Kultur. Eines unserer Missionarsehepaare arbeitet in Tansania, arbeiten zusammen mit MAF und unterstützen dort unter anderem die christliche Missionsarbeit unter den Maasai. Wir alle haben schon Bilder von den Maasai gesehen mit ihrer auffälligen Kleidung, Attraktion für Touristen, die das gerne fotografieren. Was viele nicht wissen und was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist, wie sehr dieses Volk ums Überleben kämpft, ähnlich wie die Kaingang-Indianer. Nebenbei, die Maasai haben eine völlig andere Religion, völlig anders als die christliche Religion, aber auch interessanterweise sehr viel anders als die meisten anderen animistischen afrikanischen Religionen. Sie haben so ein System, interessanterweise von drei Göttern mit einem höchsten Gott, was wieder merkwürdige Gedanken hervorruft, was es da vielleicht alles auch für Berührungen in ihrer Geschichte mit vielleicht doch frühen christlichen Einflüssen gibt. Sie haben einen heiligen Berg, einen stattlichen Vulkanberg, den Odonyolengai, eine eigenartige, eigenwillige, eigengeprägte Kultur. Aber Gott hat es in den vergangenen Jahren und 10, 20 Jahren geschenkt, dass viele Maasai zum Glauben an Jesus gekommen sind. Zeitweise sprach man sogar von einer Erweckung unter den Maasai. Jedenfalls gibt es heute eine lebendige christliche Gemeinde und lebendige christliche Gemeinden unter den Maasai in Tansania und in Kenia. Interessant ist ein Gespräch, was sich ergab zwischen einem weißen Touristen und einem Maasai, was mir unser Missionar Stefan Schramm erzählt hat. Der Tourist klagte darüber, wie man das immer wieder so findet, klagte darüber, dass sich die Kultur der Maasai verändert und dass das doch ganz falsch wäre, denen das Christentum zu bringen und vieles, was er kritisierte. Und daraufhin reagierte der Maasai sehr heftig und sagte etwa Folgendes: Du möchtest also, dass unsere Kinder immer noch sterben, weil wir kein sauberes Wasser haben. Du möchtest also, dass wir uns immer noch fürchten vor den bösen Geistern und unsere Toten den Löwen zum Fraß vorwerfen, wie unsere Vorfahren, um sie zu besänftigen. Möchtest du das? Du möchtest also, dass unsere Kinder nicht zur Schule gehen, sondern den ganzen Tag mit den Viehherden unterwegs sind, damit wir unsere Kultur erhalten. Du möchtest also, dass wir weiterhin unsere Frauen schlagen, wenn sie uns nicht gehorchen, denn das ist ein ganz normaler Bestandteil unserer Kultur. Möchtest du das? Du möchtest also, dass wir leben wie in einem Zoo. Und wenn die weißen Touristen vorbeikommen, dass sie ein Foto von uns machen und uns vielleicht ein bisschen Backschisch rüberschieben. Und dann sagt er, unser Leben verändert sich. Das ist wahr. Aber der Glaube an Jesus hilft uns, mit all diesen Veränderungen fertig zu werden. Mission, das Evangelium, verändert das Leben von Menschen. Es verändert nicht nur ein bisschen von Menschen, sondern den ganzen Menschen. Die Wurzel und am Ende auch den Stamm und auch die Krone. Das ist Mission. Mission, das ist das Heil Gottes für den ganzen Menschen, nach Leib, Seele und Geist. Sein Inneres, aber auch seine ganzen Lebensbezüge. Um Leben zu verändern, braucht es Mission, die an der Wurzel beginnt. Um Leben zu verändern, braucht es die Verkündigung der guten Nachricht, damit Menschen hören von dem lebendigen Gott und von seinem Sohn Jesus Christus. Und damit das geschieht, braucht es Menschen, die hingehen. Menschen, die diesen Jesus bezeugen. Menschen wie zum Beispiel Familie Apel, Missionare der Allianzmission, zurzeit noch in Deutschland, weil sie aus Mali fliehen mussten, beziehungsweise nicht dorthin zurückkehren konnten. Aber wir haben jetzt gemeinsam geplant, dass sie im Januar zurückkehren können. Und wir hoffen, dass das dann auch möglich ist. Sie werden unter einem Fischervolk arbeiten, den Boso, unter denen es bisher kaum Christen gibt. Ersten Teile ihrer Sprache sind übersetzt und die Familie Apel macht vor allem Alphabetisierungsarbeit und Basisevangelisation, wenn man das so nennen will. Und wir sind glücklich darüber, dass wir das Evangelium Menschen bezeugen können, die bisher gefangen sind in einem völlig anderen Denken und in Glaube an Geister und in einer Mischung von Religion. Mali ist übrigens zum großen, überwiegenden Teil ein muslimisches Land. Menschen, die hingehen, Menschen, die sich senden lassen, das kostet natürlich auch Geld. Geld ist ja nichts Schlechtes. Es kommt nur darauf an, was man damit macht. Geld oben reinzuschütten, das hieße Geld wie in ein Sieb zu schütten. Aber Geld zu investieren, um Menschen zu senden, damit sie Jesus bezeugen, das ist die beste Investition, die wir machen können für Menschen eines anderen Volkes, einer anderen Kultur, die Jesus nicht kennen. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, warum christliche Mission so wichtig ist. Hier noch einmal die drei Antworten, die wir gehört haben. Weil gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel verfehlt. Weil echte Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Und wenn Jesus Herzen verändert, verändert sich auch das Leben. Ich erinnere noch einmal, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Echtes, erfülltes, wahres Leben. Dafür lohnt es sich, alles einzusetzen. So wie Sportler alles geben für ihre Mission, so sind wir in die Welt gesandt. Und es ist schon ein Opfer und eine Herausforderung. Wir haben das Bild von Familie Apel vor Augen. Es ist schon ein Opfer und eine Verantwortung und Herausforderung, mit zwei kleinen Kindern in eine so völlig andere Kultur zu gehen, die Kinder dann selber zu unterrichten zum Beispiel. Es ist noch nicht möglich, dass sie in eine normale Schule gehen. All das gehört dazu an Herausforderungen. Aber es lohnt sich zu gehen um Jesu Willen. Menschen brauchen Menschen, die hingehen, die Leben teilen, die Liebe von Jesus vorleben, die sich mit Menschen auf eine Stufe stellen. Das ist Mission, weil die Welt nichts dringender braucht als die gute Nachricht von Jesus. Amen.